Etwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Donnerstag, der 7. September. Normalerweise zeichnen wir am Freitag auf, aber wir sind am Freitagmorgen beide unterwegs, Carsten Wiedemann und ich, und deshalb haben wir uns heute schon einen halben Tag früher eingefunden und das an einem Tag, ja, vor dem erwarteten Beschluss endlich des Gebäudeenergiegesetzes. Carsten, ein Ereignis, auf das wir schon sehr lange warten.
Ja, genau, damit es endlich vorbei ist. Also morgen um 12.30 Uhr steht es auf der Tagesordnung im Bundestag. Um 14 Uhr soll die Sitzung dann auch vorbei sein, damit alle ins Wochenende gehen können. Dann kann man, wobei bei dem Gesetz weiß man das nie, aber eigentlich kann man dann einen Haken daran machen. Wie umstritten das Ganze ist, das hat diese Woche aber auch wieder gezeigt. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen. Das Gesetz sollte ja eigentlich schon längst verabschiedet sein vor der parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli, aber dann gab es eben die Klage von Thomas Heilmann von der CDU, der hat sich darüber beklagt, dass die Zeit sozusagen für ihn als Abgeordneten, sich damit zu beschäftigen, zu kurz gewesen sei. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das stimmt. Daraufhin hat man das Gesetz jetzt eben dann auf Anfang September verlegt. Die Abstimmung hat aber nichts mehr daran geändert an diesem Gesetz. Und genau das sorgt jetzt wiederum für Streit, weil die Union jetzt sagt, also die Opposition, naja, die Ampel hat das Gesetz einfach nur eingefroren, hat eben nichts geändert, hat die ganzen knapp 2 Monate nicht genutzt und ja, jetzt schiebt es jetzt einfach jetzt sozusagen dann zur Abstimmung und peitscht das durch. Ist natürlich ein bisschen was dran, wenn man so will, wie hart da die Fronten sind, das habe ich diese Woche auch erlebt. Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen zum Moderieren, das machen wir ja hin und wieder. Und da war ich unter anderem beim BDEW, also bei dem Energieverband, und habe das KMU-Forum, einen Teil davon, moderiert. Also da sind vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen, Stadtwerke, viele organisiert. Und da ging es auch in einem Forum ums Gebäudeenergiegesetz. Und da saßen eben Bernd Westphal für Wirtschaft und Energie, der Sprecher der SPD-Fraktion, und der klimapolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Jung, sich gegenüber und haben sich dann doch auch zeitweise wieder heftig in die Wolle gekriegt, eben genau über diesen Punkt, dass die Ampel eben die Zeit nicht genutzt hat, sagt die Union, um das Gesetz zu verändern, obwohl es da noch Verbesserungsbedarf gäbe. Und ja, da kann man sich fragen, warum haben die das eigentlich nicht gemacht? Das liegt natürlich schon daran, dass die Ampelparteien sich untereinander einfach nicht trauen. Denn wenn jetzt einer sagt, ich hätte gerne A geändert, dann sagt der andere der drei Parteien, ich hätte gerne B, und der andere C. Und ja, schon ist das Gesetz dann eigentlich wieder komplett aufgeschnürt und es würde wahrscheinlich noch länger dauern. Also hat man sich dann darauf besonnen, das eben so zu lassen. Ob das gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Was ich ganz interessant fand bei dieser Diskussionsrunde, war auch Christian Maas, der leitet die Abteilung Wärme im Bundeswirtschaftsministerium. Also sozusagen, daher kommt der Gesetzentwurf ja ursprünglich mal. Und der hat gesagt, die sind offen dafür, das Gesetz dann auch wieder zu verbessern, wenn dann sich jetzt nach dem Beschluss zeigt, dass dann es noch Sachen gibt, die man verändern sollte. Also das alte Motto, nach der Novelle ist vor der Novelle. Das heißt also, man beschließt jetzt erstmal und guckt dann vielleicht schon relativ schnell wieder, was man daran ändern kann. Ist auch eine interessante Aussage, fand ich. Aber es bleibt doch ein Gesetz, was sehr umstritten ist. Und ob das dann wirklich die Ziele erreichen kann, die es erreichen soll, mehr Klimaschutz im Wärmemarkt, und ob der Weg so richtig ist, ob man da nicht einfach zu viele Leute verprellt hat, das wird man dann sehen.
Die lange Debatte um das Gesetz hat der Wärmewende auf jeden Fall Schaden zugefügt. Der Wärmepumpentechnologie glaube ich durchaus auch. Das ist sicherlich bei vielen im Kopf hängen geblieben, dass es damit gewisse Probleme gibt. Ja, Haken dran, das ist ja eigentlich, war ein Wunsch, den wir lange geäußert haben. Das hat auch so die Bundesregierung ja für sich beschlossen, was ja auf den monatelangen Streit und wirklich sehr heftigen Streit, der eigentlich ja fast, sagen wir mal, zumindest an den den Rande eines Bruchs der Koalition geführt hat. Ich glaube, Bundeswirtschaftsminister Habeck war es, der gefragt wurde, ob die Koalition oder die Regierung am Abgrund gestanden habe. Ich glaube, er hat es nicht vehement verneint. Also waren, glaube ich, schon harte Wochen um dieses Gesetz. Deshalb sozusagen jetzt auch der Friede zwischen den Koalitionären, da über Wochen nichts mehr dran zu machen. Aber trotzdem bleibt ja auch die Kritik weiterhin genauso erhalten. Und ich glaube, ein Kritikpunkt, der auch ganz klar anzubringen ist, ist einfach, dass weiterhin eine gewisse Unklarheit über die künftige Förderung besteht. Einige Eckpunkte sind bekannt. So steht jetzt zum Beispiel im Raum, dass die förderfähige Investitionssumme künftig halbiert wird. Also es wurde ja von einer großzügigen Förderung gesprochen. Jetzt sehen wir schon wieder, dass da es aber auch Rückschritte gibt. Und ich denke, die Zeit jetzt, klar, natürlich waren parlamentarische Ferien, aber die Zeit hätten auch die Regierung nutzen können, um jetzt nochmal bei der Förderung und Finanzierung mehr Klarheit zu schaffen.
Genau, das kritisiert nämlich jetzt auch die Heizungsbranche, also der Verband der Heizungsindustrie BDH. Die haben jetzt gerade ein sehr gutes Halbjahr vorgelegt sozusagen, haben sehr viele Heizungen, also die Mitgliedsunternehmen haben sehr viele Heizungen eingebaut. Aber ein großer Anteil daran oder ein Grund dafür, warum es jetzt im Moment so gut lief, die rechnen, glaube ich, insgesamt damit, dass sie ein Jahr vor sich haben, jetzt in der Gesamtbetrachtung 23, was so gut laufen wird wie seit den 90ern nicht mehr. Aber es sind eben vor allem Vorzieheffekte, sehr viel bei Gasheizung. Das heißt also, viele Immobilien, viele Heizungsbesitzer bauen schnell noch Heizung ein, einfach weil sie nicht wissen, was nächstes Jahr genau kommt. Und ein Grund dafür ist eben die Debatte um das GEG und genau das, was du sagst, das kritisieren der Verband auch. Man weiß jetzt noch nicht so genau, wie die Förderung aussehen wird nächstes Jahr. Wird es mehr, wird es weniger? Das führt auf jeden Fall dazu, dass jetzt keiner was macht, denn niemand möchte sich schlechter stellen. Und ein zweites Problem, das GEG, das Heizungsgesetz, ist ja eng mit der kommunalen Wärmeplanung verquickt. Das ist ja auch an und für sich sinnvoll. Also da steht ja sozusagen jetzt drin, dass wenn man in einem Gebiet wohnt oder andersrum gesagt, die kommunale Wärmeplanung, die Städte und Gemeinden müssen Wärmepläne aufstellen, die großen bis 2026, die kleinen bis 28 und sozusagen bis diese Pläne vorliegen und man genau weiß, ob vor Ort Fernwärme ausgebaut wird, ein Gasnetz zu Wasserstoff umgewandelt wird oder ob man eben den Stromweg geht, bis dahin gelten diese Auflagen des GEG für die jeweiligen Bewohner noch nicht. Und das bedeutet auch, die warten jetzt natürlich alle erstmal ab, was sie tun. Würde ich ja auch so machen, wenn ich damit davon ausgehen kann, dass vielleicht in 2-3 Jahren oder in einem längeren Zeitraum Fernwärme zu mir kommt, dann würde ich jetzt nicht mehr die Heizung modernisieren. Führt aber dazu, dass eben weniger Leute Heizung einbauen und das merkt dann wiederum die Heizungsindustrie und ist davon nicht so begeistert. Und man kann sich dann grundsätzlich am Ende wieder die Frage stellen, wir hatten die Jahre 22 und auch schon die Jahre davor einen starken Hochlauf bei Wärmepumpen, einfach durch die bestehenden Fördersysteme, die es ohnehin schon gab. Wir hatten Auflagen, was Gebäudesanierung angeht, also Effizienzvorgaben, und haben jetzt eine kommunale Wärmeplanung, eine verpflichtende, die eben den Kommunen vorschreibt, was sie machen müssen, um bis 2045 eben klimaneutral vor Ort zu werden. Wofür braucht es dann noch das GEG? Die Frage kann man sich schon stellen, wenn man jetzt so weitergemacht hätte und die Fördersysteme weiter ausgebaut und kontinuierlich gehalten hätte, wäre vielleicht dieser Bruch, den die Branche jetzt befürchtet, gar nicht gekommen. Also ob das am Ende alles so schlau war, wie ich eben schon gesagt habe, das wird man noch sehen. Im Moment würde ich da mal ein Fragezeichen dran machen.
Es hat auf jeden Fall viel Verwerfung ausgelöst und klar ist natürlich, in großen Städten müssen die Wärmepläne bis 2026 vorliegen. In kleineren Städten, Kommunen, Gemeinden erst bis 2028. Also da entsteht tatsächlich erstmal eine nennenswerte Lücke von ein paar Jahren. Und klar ist, wer sich erlauben kann zu warten, der wird erstmal gucken. Kommt zu mir ein Nah-, ein Fernwärmenetz, ein Abwärmenetz, bevor ich jetzt selber stark investiere. Da ist durchaus nachvollziehbar, dass sich die Heizungsbranche dann entsprechend auch Sorgen macht. Und gleichzeitig ist es auch eine Herausforderung für die Immobilienbranche, weil auch die gucken jetzt in eine ungewisse Zeit rein. Ich glaube, der Immobilienmarkt ist momentan sowieso ein sehr schwieriger. Eine Kollegin von uns, Michaela Tix, hat auch bei einer Immobilienveranstaltung diese Woche moderiert und hat uns da auch berichtet, dass auch gerade die Immobilienunternehmen auch sich deshalb Sorgen machen, weil die kommunalen Wärmepläne, die die Gemeinden, Städte und Gemeinden jetzt aufsetzen müssen, dass sie nicht verpflichtend sind. Also das heißt, wenn erstmal ein Plan steht, es gibt keine Gewissheit, dass es tatsächlich auch so kommt. Also es ist einerseits das Warten darauf, was kommt. Und wenn dann ein Plan da ist, ist aber trotzdem nicht hundertprozentig sicher, dass er umgesetzt wird. Und klar, Immobilienentwickler, die haben natürlich auch relativ lange Realisierungszeiträume. Und es ist nun mal was vollkommen anderes, ob man für ein größeres Gebäude eine eigene Heizungstechnologie vorsieht oder ob man in der Erwartung ist, diesen Gebäudekomplex an ein Wärmenetz anzuschließen. Also auch da weiterhin viel Unsicherheit.
Das war jetzt auch ein Thema beim bei der BDW-Veranstaltung, eben genau dieser Punkt, den du angesprochen hast. Das Ganze ist nicht rechtsverbindlich. Also die Frage, welche Bedeutung dann die Wärmepläne tatsächlich haben werden. Und es gibt da auch noch so ein paar andere Themen. Da gab es ein Gutachten, ein aktuelles, was der VKU in Auftrag gegeben hat, also der Stadtwerkeverband. Und die haben sich eben auch nochmal mit dieser Frage beschäftigt, welche Hürden gibt es denn da, wenn jetzt eine Kommune diesen Plan aufstellt und in die Richtung gehen will, die Gasnetze auf Wasserstoff umzustellen. Und da ist eben ein Problem, naja, wenn jetzt ein Gasnetzbetreiber da gerade am Ort ist, die haben ja immer das Recht sozusagen, die Netze zu betreiben für 20 Jahre, also Konzession nennt man das. Aber wenn jetzt da ein Unternehmen ist, was im Jahr 2025, 2026 oder 2027 sich diese Gedanken macht, aber diese Lizenz zum Betrieb der Gasnetze läuft 2030 dann aus, was bedeutet das denn? Muss denn das nächste Unternehmen diesen Plan auch einfach übernehmen oder startet es dann wieder von null, eben weil die Rechtsverbindlichkeit fehlt? Also muss man vielleicht dieses Konzessionsrecht nochmal ändern und eben anpassen auf diese neuen kommunalen Wärmepläne. Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, denn so kann es dazu führen, dass einfach dann keiner was macht, weil die Unsicherheit so groß ist, ob er dann wirklich das Netz, was er plant, auch wirklich am Ende betreiben kann.
Ja, die Wasserstoffnetze, da sprichst du ein Stichwort an, das natürlich auch weiterhin viel diskutiert wird. Wir erinnern uns zurück, der Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt war ja eigentlich auch das ganz große Streitthema um das Gebäudeenergiegesetz. Sicherlich eins von mehreren Streitpunkten, aber gerade die FDP hat vehement darauf gedrungen, dass Gase, grüne Gase, Wasserstoff nicht komplett aus dem Wärmemarkt herausgedrängt werden. Und klar, viele Stadtwerke, viele Verteilnetzbetreiber haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass ihre Netze künftig mit Wasserstoff gespeist und damit erhalten bleiben können. Allerdings, na, auch darum, klar, das ist erstmal ist ein großes Fragezeichen dran. Funktioniert das? Wird das so kommen? Gibt ganz unterschiedliche Zahlen und je nachdem, wen man fragt, kriegt man auch ganz unterschiedliche Meinungen. Das hat sich jetzt auch in dieser Woche bei verschiedenen Veranstaltungen auch wieder gezeigt. Es gibt ein großes Gasbranchentreffen in Köln bei der GATT. Da war die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur zu Gast, Barbie Haller. Und die hat wieder ein absolutes Reizthema der Gaswirtschaft aufgegriffen, weil sie gesagt hat, ein Teil der Gasverteilnetze wird künftig mit Sicherheit stillgelegt werden. Wir erinnern uns, auch hier im Podcast haben wir drüber gesprochen, dass der frühere Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen auch genau dieses Thema bei einer internen Veranstaltung angesprochen wird, beim Dialog mit Gasbranchenvertretern. Und da gab es viel Aufregung, viel Empörung. Er hatte damals gesagt, die Gasbranche muss sich auf das Thema Rückbau von Gasnetzen vorbereiten. Und dieses Thema kriegen wir jetzt immer öfter zu hören, weil es eben tatsächlich auch einfach ein Thema ist. Die Bundesnetzagentur hat das für sich so, glaube ich, längst definiert. Die geht davon aus, dass es so kommt. Klar, aus der Gaswirtschaft gibt es noch relativ viel Widerspruch dazu, aber Barbie Haller hat jetzt auch bei der Tagung in Köln auch gesagt, wir müssen uns regulatorisch darauf vorbereiten, weil was passiert eigentlich dann, wenn immer weniger Endkunden an den Gasnetzen dranhängen? Was passiert mit den Kosten? Wie können die verteilt werden? Man kann sich ja nur ein Szenario ausmalen, dass irgendwo am Ende einer Straße noch größere Mietshäuser stehen, die noch über eine Gasleitung versorgt werden, aber davor alle schon auf irgendwelche anderen Technologien umgestiegen sind. Das würde dann ein teurer Spaß. Das wird zum Beispiel jetzt regulatorisch vorbereitet.
Genau, denn dann würden den Netzen wirklich ziemlich die Hunde beißen. lassen und dass der ganz schön will, weil das dann sehr teuer wäre, wenn sozusagen das Netz nur für ihn noch betrieben werden würde. Das muss man jetzt andenken. Und ganz interessant dabei ist, also die Gasbranche, der DVGW zum Beispiel, sagt ja, ein Großteil, also 80% der Netze, der jetzigen Gasnetze, die kann man für Wasserstoff nutzen. Aber bei diesem Thema Wasserstoffnetze hat man jetzt den umgekehrten Weg. Man will diese Netze aufbauen und hat aber am Anfang da natürlich auch wenig Kunden, weil es noch nicht so viele Wasserstoffkunden gibt und muss sich dann darüber Gedanken machen, wie finanziert man das denn? Das ist genau das Thema bei dem sogenannten Wasserstoff-Startnetz, was es in Umrissen jetzt schon gibt. Das soll ungefähr 12.000 Kilometer lang sein, ein Fernleitungsnetz und soll eben vor allen Dingen die großen Kunden, also Industriebetriebe, Kraftwerke etc., sollen darüber versorgt werden können mit Wasserstoff. Und es gibt aber noch viele offene Fragen, eben vor allem bei der Finanzierung. Das war auch ein Thema. Es gab ja diese Woche nicht nur die GATT-Konferenz, sondern auch die Beyond Gas in Oldenburg. Da war ich, habe da auch was moderiert. Das ist noch eine jüngere Veranstaltung, die eben Beyond Gas, wie der Name schon sagt, eben mit dem, was kommt nach dem Gas, und das ist eben da die Antwort Wasserstoff beschäftigt, und da waren auch viele Unternehmensvertreter und dieses Thema, wie sieht das Design dieses Startnetzes genau aus und wie schafft man es, eine Finanzierung hinzukriegen, weil im Prinzip sagt man ja, baut mal eine Autobahn, aber da fahren vielleicht am Anfang nur 3 Autos, und wenn man dann das über eine Maut finanzieren will, ist das natürlich keine besonders attraktive Aussicht, das macht dann keiner. Also muss vielleicht dann der Staat da irgendwie mit in die Finanzierung gehen. Das kann auch sein, dass es so kommt. Das ist noch nicht so ganz klar. Und das zweite Problem, was da entstehen könnte, vor allem wenn es dann an die unteren Netzebenen geht, das Wasserstoff soll ja irgendwann in die Verteilnetze rein, eben um dann eventuell vielleicht auch in den Wärmemarkt zu kommen, in welchem Umfang auch immer, aber auch um zum Beispiel Industriebetriebe, kleinere und Unternehmen zu versorgen. Und da ist aber noch ungeklärt, ob die jetzigen Gasnetzbetreiber auch die in Zukunft Wasserstoffnetzbetreiber sein dürfen, weil die EU-Kommission hat eigentlich da so einen Regulierungsvorschlag gemacht, der sagt, nee, also wer Gasnetze betreibt, der soll keine Wasserstoffnetze betreiben. Das ist also ein relativ hartes Unbundling. Die Bundesregierung versucht dagegen zu wirken, denn das Europäische Parlament hat da auch eine etwas andere Position und sagt, nee, also irgendjemand muss die Netze ja schon bauen, also lassen wir es lieber die Unternehmen machen, die das jetzt auch schon tun. Aber diese Unsicherheit führt natürlich auch nicht gerade dazu, dass die Unternehmen jetzt sehr freudig sind, da zu planen und zu investieren. Aber letztendlich, dann ist man wieder bei der Wärmeplanung. So ein Wasserstoffnetz funktioniert eben auch nur, wenn das Unternehmen, der Netzbetreiber vor Ort sicher weiß, dass er auch an Wasserstoff kommt. Denn sonst könnte er ja keinen Wasserstoffplan aufstellen. Also da ist noch eine große Unsicherheit, wo es jetzt keine Antwort drauf gibt.
Und gerade bei der Wärmeplanung sind ja jetzt auch die Gasverteilnetzbetreiber vor Ort gefragt, und dort zu skizzieren, wo könnte gegebenenfalls ein Wasserstoffnetz entstehen. Schwierige Aufgabe, wenn gleichzeitig ja immer noch auf von europäischer Ebene Regularien drohen, die besagen, ihr dürft das gar nicht. Ihr dürft es vielleicht dürft es noch planen, aber ihr dürft es künftig nicht betreiben. Es gibt dann auf europäischer Ebene ja auch noch eine unterschiedliche Vorstellung. Die Ferngasnetzbetreiber, im Prinzip diejenigen, die Erdgasautobahnen betreiben, die dürfen jetzt das Wasserstoffnetz planen. Das machen sie mit dem Wasserstoffkernnetz. Aber diejenigen, die dann die Abzweigung von den Autobahnen zu verantworten haben, die Gasnetzbetreiber sollen dann eben nicht das Wasserstoffnetz oder das Grüngasnetz betreiben können. Das steht noch so auf der Agenda der EU-Kommission. Ich glaube nicht dran, dass es so kommt, weil ich glaube, es gibt doch einfach Gründe dafür, das nicht zu tun. Und zu tun, ich denke mal, wenn man es zuspitzt, wäre es ja fast so, als hätte man früher den Netzbetreibern, die fossilen Strom durch ihre Leitung transportiert hat, verboten, Grünstrom zu transportieren. Konnte man sich da nicht vorstellen. Beim Wasserstoff wird es vermutlich auch nicht kommen. Meine Prognose, wir müssen es abwarten.
Genau, abwarten ist ja auch sowieso generell ein ganz gutes Stichwort beim Thema Wasserstoff. Also es gibt jetzt zwar, wie zum Beispiel jetzt diese Beyond Gas und auch andere Veranstaltungen, also das Thema Wasserstoff ist ja relativ breit in der Öffentlichkeit und auch in der Branche, ist natürlich auch in gewisser Weise ein Hype-Thema, aber was jetzt auch da mehrfach ein Stichwort war in Oldenburg, war eben, ja, man muss dann irgendwann vom PowerPoint zum Projekt kommen. Also ins Machen, wie einer da gesagt hatte, ein Manager. Denn man redet eigentlich jetzt schon seit mehreren Jahren über viele Projekte und was Wasserstoff alles leisten kann. Und man streitet darüber, ob er jetzt nun zuerst in die Industrie geht oder in den Verkehr oder in die Wärme. Also man verteilt quasi schon einen Kuchen, den es überhaupt gar nicht gibt. Ist typisch deutsch, glaube ich, also dass man sich am Anfang schon so viele Gedanken darüber macht. Aber letztendlich ist der Wasserstoff ja noch gar nicht da. Wir haben ja bei Energate mit dem Hydex einen Wasserstoffindex, aber das ist ja sozusagen noch eine virtuelle Betrachtung, weil es einen Wasserstoffhandel noch nicht gibt. Es gibt nur kleine Anlagen und es passiert da eben zu wenig. Da ist man auch wieder so ein bisschen auf der europäischen Ebene. Es gibt die geplanten Großprojekte IPCEI bei Wasserstoff, aber da sind nur ganz wenige bisher genehmigt. Da darf der Staat ja Zuschüsse geben. Das sind so Sonderprojekte eben, weil man die als wesentlich für die Wirtschaft und auch für den Klimaschutz bewertet. Aber die Wettbewerbskommission ist eben sehr langsam. Man hört, die haben einfach zu wenig Personal, die freizugeben. Und deswegen sind die Unternehmen jetzt alle sehr, stehen jetzt da, müssten eigentlich sehr viel investieren, wissen aber gar nicht, ob sie auch die Fördermittel kriegen, die sie eigentlich kriegen sollten. Sollen sie jetzt schon bauen, sollen sie nicht bauen? Das führt dann jetzt in bestimmten Situationen schon dazu, dass die Kalkulation sozusagen in Schieflage gerät, weil die haben unter anderem alle damit kalkuliert, dass sie eine Befreiung bei den Stromnetzentgelten bekommen. Man braucht ja, um eine Elektrolyse zu betreiben, Strom, der teilt dann das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Und damit der Strom günstiger wird, sollen eben da die Netzentgelte abgezogen werden oder die sollen davon freigestellt werden. Aber das ist bis 2026 befristet. Aber da noch keine wesentlichen Projekte bisher gebaut werden können, reicht dieses Jahr 2026 nicht. Da stehen die Anlagen, aber dann sind sie noch nicht in Betrieb. Also fordert man jetzt, dass diese Befristung wiederum verlängert wird. Das war auch ein Thema bei der Wasserstofftagung in Oldenburg. Und allgemein ist da schon eine Unzufriedenheit da, dass man irgendwie dass man ins Machen kommen muss. Andere Nationen, die USA, wird da natürlich immer genannt mit dem IRA, der eben sehr viel unbürokratischer und schneller solche Dinge ermöglicht, zumindest auf dem Papier. Und Europa ist da eben und auch Deutschland relativ langsam unterwegs. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert.
Und die Antwort darauf soll, so hat das Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche im Bundestag verkündet, ein neuer Deutschlandpakt sein. Also die Bundesregierung, Olaf Scholz, will es anpacken, denn es ist offensichtlich, wir haben definitiv ein Problem. Du hast es gerade angesprochen. Die USA stellen auf eine sehr pragmatische Art und Weise starke Fördermittel in Aussicht. Das lotst momentan viele Investoren über den Atlantik nach Nordamerika. Investitionen, die in Europa oder in Deutschland geplant waren, verschwinden erstmal wieder in der Schublade. Und wir sehen das natürlich an allen Ecken und Enden, natürlich auch beim Umbau der Energieversorgung, bei der Energiewende. Wir haben sehr lange Genehmigungsverfahren. Es war auch im Bundestagswahlkampf ja Thema. Die Genehmigung von Windparks dauert gerne mal 6 Jahre. Oder auch länger. Ziel war, ich kann mich gut da noch an Debatten im Vorfeld erinnern, das Ganze sollte runterkommen auf 6 Monate. Und davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt, obwohl es jetzt natürlich auch in dieser Legislatur bereits verschiedene Maßnahmen gegeben hat, die zum Beispiel die Genehmigungsverfahren beschleunigen sollen. Reicht noch nicht aus, deshalb ist auch die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ein Aspekt in diesem sogenannten Deutschlandpakt, den Olaf Scholz ja auch gemeinsam mit der Koalition jetzt angehen will, die aber natürlich auch erstmal abgewunken hat. Das ist natürlich auch ihre Aufgabe, da abzuwinken als Opposition. Aber auch die Digitalisierung, bekanntermaßen ja in Deutschland ein riesiges, dickes Brett, das durchbohrt werden will. Ich glaube, da sind wir noch relativ weit weg davon, wirklich mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs zu sein. Also das Ansinnen ist gut, aber auch da vielleicht nicht mehr PowerPoint, sondern endlich machen, oder?
Ja, genau. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, also die CDU hatte jetzt auch von einem PR-Pakt oder PR-Vorschlag gesprochen in diesem Deutschlandpakt. Ein Stück weit hat sie da recht, weil vieles, was da drin steht, ist gar nicht neu, ist schon bekannt. Also dieses Kernthema Beschleunigung, darüber redet die Bundesregierung mit den Ländern schon seit dem vergangenen Jahr. Da gab es schon mehrere Treffen dazu und versuche, so eine Art Beschleunigungspakt hinzubekommen. Das ist jetzt einfach nur sozusagen nochmal neu aufgeschrieben in diesem Deutschlandpakt, den man schließen soll, von Länderseite. Und da sind ja nun viele auch CDU-regierte Länder mit dabei. Und da hat im Prinzip bei so einem Thema natürlich keiner was dagegen. Es scheitert dann an vielen Kleinstellen und ein Wesentliches ist eben, und das hört man dann auch, wenn man mit Leuten spricht, die dem Kanzleramt nahestehen, das Problem ist eben das fehlende Personal. Also jede Genehmigung wird nur schneller, wenn vielleicht auch jemand drauf guckt, der sie dann genehmigen kann. Die Behörden haben dieses Personal nicht, und weder also in den Ländern und in den Kommunen dann auch nicht. Und da ist auch keine Aussicht darauf, dass sich das ändert, denn Fachkräftemangel ist überall und der Job im Amt ist nicht immer so attraktiv oder ist vielleicht besser als der Ruf. Das ist auf jeden Fall, suchen sich viele, gerade auch jüngere Leute, vielleicht dann auch erstmal primär andere Jobs. Auf jeden Fall ist es schwierig, da Leute zu bekommen, die diese ganzen Anträge, und es werden eben immer mehr wegen der zunehmenden Zahl an Wind- und Solarprojekten. Das ist also ein Problem, deswegen eine Lösung soll sein, das sagen jetzt ja auch die Länder, haben sie auch im Sommer schon vorgeschlagen, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, dass man mehr KI, also künstliche Intelligenz, für die Genehmigungsverfahren einsetzt. Das steht jetzt auch in diesem Deutschlandpakt drin. Hört sich erstmal an wie eine gute Idee. Der Minister Habeck hat mal gesagt, naja, wenn dann 60 Aktenordner reinkommen, dann musste ja nicht wirklich jemand, also dafür braucht man eigentlich ja nie keinen Menschen, der das dann irgendwie guckt, ob das vollständig ist. Das müsste doch eine künstliche Intelligenz sein. Gute Idee, wie gesagt, aber ich habe da so meine Zweifel, wenn man von Ämtern ausgeht, wo auch noch gerne Faxe geschickt werden, dass das jetzt wirklich in, und es müsste ja schnell gehen, also dass das digital geht, ich weiß nicht.
Also ich glaube, du hast es gerade ganz schön gesagt, du hast nämlich von Aktenordnern gesprochen, und mit den Aktenordnern kann die KI natürlich erstmal recht wenig anfangen, das wäre der erste Schritt, weil tatsächlich werden ja viele Genehmigungsverfahren noch in Papierform bearbeitet. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, dass es um die Genehmigung eines LNG-Terminals ging, wo der Rollwagen, auf dem zig Ordner gestapelt wurden, von einer Windboje erfasst worden und dann diese Blätter durch die Gegend geflogen sind. Also das könnte man natürlich vermeiden, wenn man solche Verfahren schon mal auf digitale Akten umstellen würde. Ich glaube, davon sind aber noch viele Verwaltungen leider Gottes sehr weit entfernt. Gerade diese Woche, wir sind ja beide in Berlin ansässig, konnten wir auch in den lokalen Medien und in den Radios hören. Die Einführung der digitalen Akte in der Berliner Verwaltung ist erstmal wieder gestoppt, weil plötzlich lauter Akten verschwinden, keiner weiß wohin. Also ja, man sieht, man ist da in der Verwaltung teilweise noch sehr, sehr weit entfernt von einer echten, umfassenden Digitalisierung. Klar, die Bundesregierung ist nervös, nicht nur wegen schlechter Umfragewerte, sondern auch einfach wegen schlechter Wirtschaftszahlen. Wir sind in der Rezession und entgegen der Hoffnung und Erwartung haben wir die Trendumkehr noch nicht erreicht. Es wird eher schlechter. Jetzt trotzdem hat diese Woche Bundesbankpräsident Joachim Nagel so ein bisschen gewarnt, jetzt alles schlecht zu sehen. Da geht er dann Hand in Hand mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, aber Bundesbankpräsident Nagel hat auch gesagt, naja, Deutschland sei nicht der kranke Mann Europas, man müsse es jetzt nicht übertreiben. Wir hätten gute Voraussetzungen, aber wir wären gerade in der Phase, wo die deutsche Wirtschaft ein Update braucht. Und hier nochmal auf das Beispiel der Digitalisierung, da würde ich ehrlich gesagt ein bisschen weitergehen. Also ich glaube, mit dem Update ist es nicht getan. Das zeigt ja gerade das Beispiel der Verwaltung. Wir wollen die Aktenordner nicht updaten, sondern wir müssen eigentlich jetzt erstmal ein komplett neues Betriebssystem einführen. Und ich glaube, das muss eigentlich in die Köpfe rein, damit wir wirklich schneller vorankommen. In der Debatte im Bundestag, du hast es gerade schon gesagt, die Union hat sich natürlich dazu auch zu Wort gemeldet, hat das abgelehnt und sie hat aber nochmal einen Gegenvorschlag gebracht, über den wir auch in der letzten Woche schon gesprochen haben. Da kam die Forderung von der FDP, da ging es um den Rückbau der Atomkraftwerke, bitte stoppen. Das war jetzt auch nochmal ein Thema im Bundestag. Jens Spahn, früher Bundesgesundheitsminister, jetzt für Energie Energiethemen verantwortlich in der Bundestagsfraktion, hat das Thema auch nochmal vorgetragen. Er sagt also, wenn wir der deutschen Wirtschaft ein Update verpassen wollen, dann müssen wir die Kernkraft wieder ans Netz bringen. Und wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen. Und wir haben nach unserem Podcast dann im Laufe dieser Woche auch bei den Betreibern nochmal nachgefragt. Wir haben mit EnBW gesprochen. Und die Antwort war sehr klar. Wir haben einfach gesagt, vergesst das. Ja, also, weil der Rückbau hat schon begonnen. Ne? Das Personal ist größtenteils schon weg. Und ein Punkt, den wir auch angesprochen hatten schon in der letzten Woche, die Betriebsgenehmigung ist schlichtweg erloschen. Und hier jetzt ein neues Verfahren loszutreten, das ist ein Prozess von Jahren. Also wir hatten es letzte Woche schon gesagt, ja, wir sind im Wahlkampf. Wir sind gerade im Wahlkampf auch in Bayern. Da wird vielleicht sowieso des Öfteren mal mit etwas deftigeren Argumenten Politik gemacht. Ich glaube, das merkt man momentan. Man kann vielleicht über die Kernenergie reden, man kann über andere Technologien reden, man kann über kleinere Kernkraftwerkstechnologien reden, aber dass der Rückbau, der Stopp des Rückbaus und die Wiederinbetriebnahme der ja doch schon Jahrzehnte alten deutschen Kernkraftwerke jetzt das Allheilmittel sein muss, naja, man kann es
genau. Zweifel haben. Also vor allen Dingen, weil das Argument ist ja immer wegen der hohen Strompreise, mich ärgert dann immer einfach, dass es ist halt kompletter Blödsinn, was da gesagt wird. Du hast die Gründe genannt, also die Betreiber wollen es nicht, aber letztendlich ist ja die Frage, senkt das die Strompreise? Als die AKWs noch im Betrieb waren, haben sie in Spitzenzeiten, da gibt es Analysen, schon die Strompreise gesenkt, aber jetzt ist ja die Frage, was würde es denn kosten, die Dinger wieder ans Laufen zu bringen? Hatten wir auch letzte Woche besprochen, wir brauchen die Sicherheitsüberprüfung, wir brauchen Brennstrebe, wir brauchen Personal, die Dinger sind nicht mehr versichert, es muss eine Versicherung geben, das ist alles sehr, sehr teuer, die Betreiber wollen es nicht machen, das müsste dann also vielleicht der Staat machen. Wir reden hier also wahrscheinlich von Milliardenkosten und dann will da ernsthaft mir jemand erzählen, dass dann der Strom, der da rauskommt, pro Kilowattstunde günstig ist, also das stimmt eben einfach nicht, es ist kompletter Unsinn und ist schade, dass man immer wieder darüber reden muss. Ich hätte ja gar nichts dagegen gehabt, wenn die Kernkraftwerke dann weitergelaufen wäre, wenn man frühzeitig sich um Brennstäbe und Verlängerungsoptionen gekümmert hätte, wäre das in Spitzenzeiten hätte das den Strompreis senken können. Klar, man hätte mehr Atommüll produziert und so weiter, also und die Risiken wären da gewesen. Aber jetzt, wo die Dinge abgebaut sind, gibt es keine wirtschaftliche Option mehr, sie wieder in Betrieb zu setzen, selbst wenn die Betreiber da mitspielen würden. Also es ist einfach absoluter Quatsch und gehört in keine politische Debatte.
Gut, also auch an dieses Thema Haken dran. Und dann sind wir eigentlich auch schon soweit, an die heutige Folge einen Haken zu setzen, obwohl sie mir viel Spaß gemacht hat. Danke, Carsten. Dann geht natürlich auch an Gepard Media, die immer dafür sorgen, dass unsere Aufzeichnung dann auch entsprechend als Podcast zu hören ist. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben es zum Einstieg gesagt, wir sind kurz vor dem endgültigen Beschluss des Gebäudeenergiegesetzes. Da waren wir vor einigen Wochen schon mal. In der nächsten Woche wissen wir dann mehr. Diesmal sind wir noch zuversichtlicher als beim letzten Mal. Wir sind gespannt und wir hören uns hier wieder dann in der nächsten Woche wieder regulär an unserem Freitag. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.